herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio bei Radio Dreieckland. Heute über einen besonderen Betrieb, eine Genossenschaft für gesunde Lebensmittel zu fairen Preisen, das Food Hub München, eine Sendung von Radio Lora München. In the jungle of our times,
I try to look inside and be guided by. Ich bin Beate Stölzel und begrüße euch herzlich zu dieser Sendung. Und mit mir im Studio ist der Quentin. Hallo Quentin, schön, dass du da bist.
Hallo Beate, danke für die Einladung.
Ja, und Quentin, kannst du dich und auch die Genossenschaft, um die es in der nächsten Stunde geht, mal so ansatzweise vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Quentin, ich bin 34 Jahre alt und arbeite beim Food Hub. Das ist Münchens ersten solidarischen Mitmach-Supermarkt. Ja, was ist halt ein solidarischer Mitmach-Supermarkt? Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Das ist ein Laden, wo die Kunden gleichzeitig Miteigentümer und Mitarbeiter sind. Das heißt, wenn man im Food Hub einkaufen will in München, muss man erstmal Mitglied in der Genossenschaft sein, also sich einmalig Anteile zeichnen. Und dann, wenn man auch da einkaufen will, soll man regelmäßig 3 Stunden alle 4 Wochen in dem Laden mitarbeiten.
Und dieses Mitarbeiten im Laden hat ja auch den Vorteil, dass die Menschen, die da mitarbeiten, auch die Produkte, die es im Laden gibt, richtig gut kennenlernen.
Ja, ganz genau. Das ist halt so eine Aktivität, die man nicht unbedingt im Alltag macht, ja, aber beim Arbeiten im Laden, sei es an der Kasse oder beim Regale einräumen, Regale auffüllen oder Käse schneiden, lernt man einfach ganz viele Produkte kennen und man entdeckt auch ständig neue Produkte.
Ja, genau, das ist das eine. Und das andere ist, man entdeckt auch die anderen Menschen, die eben mit einem da einkaufen und die genau wie man selbst ein Mitglied in der Genossenschaft sind. Und da gibt's, hast du schon gesagt, gibt's so eine Bedingung, du musst Anteile kaufen, wenn du in der Genossenschaft Mitglied werden willst und du musst diese 3 Stunden im Monat arbeiten. Wie bist denn du zu Food Hub gekommen?
Ja, also ich habe selber so einen Ort zum Einkaufen gesucht. Ja. Ich war Mitglied in einer solidarischen Landwirtschaft, habe auch im Unverpacktladen eingekauft, dann noch im Wochenmarkt und so weiter. Aber das waren viele Stationen, um überhaupt bio-verpackungsarme und regionale Lebensmittel zu finden. Und ich wollte einen Ort, wo ich nicht nur eben diese bio regional- und verpackungsarmen Produkte habe, sondern auch alles, was ich im Alltag brauche. Ja, und das bietet der Food Hub an, mit nochmal einem großen zusätzlichen Aspekt, und zwar die Gemeinschaft, weil es ist mehr als ein Laden, das ist auch eine Gemeinschaft. Wir sind alle Anteilseigner und wir kaufen da ein, wir machen da Schichten und organisieren auch ganz viele Veranstaltungen, wie zum Beispiel Pilsen sammeln oder unsere Lieferanten besichtigen oder auch Käse verkosten zum Beispiel.
Ich war ab und zu im Laden und habe mit Menschen gesprochen, die eben Mitglied bei Food Hub sind oder Mitglied werden wollen. Und der erste, der mir untergekommen ist beim Empfang, das war der Martin, weil der wollte gleich meine Plastikkarte sehen. Und so ging's los.
Ja, mein Name ist Martin Neuer. Ich bin nicht Ehrenamtlicher sozusagen, sondern ich bin Mitglied der Genossenschaft. Und als Mitglied der Genossenschaft hat man natürlich das Recht, hier einzukaufen, muss aber auch oder darf auch, also bei mir ist es eher dürfen, 3 Stunden in 4 Wochen helfen, arbeiten, Regale aufräumen, einräumen und so weiter.
Und aufpassen, dass nur die Mitglieder hier einkaufen. So habe ich dich kennengelernt.
Genau, heute bin ich im Empfang. Da schaut man natürlich auch, dass nur Leute, die Mitglieder sind, hier rein können. Und hat aber dann im Umfeld hier dann noch andere Aufgaben zu erledigen.
Wie bist du an diesen Ort gekommen?
Ich lebe in Obergiesing. Bin da ein paar Mal mit dem Rad vorbeigefahren und war noch immer interessiert. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Lebensmitteln. Lebensmittel sind mir auch sonst wichtig, aber ich arbeite auch gern damit. War befreundet mit einem Landwirt, der selber einen Hofladen gehabt hat und eine Hofschlachterei und war da auch immer tätig und das hat mir einfach gefehlt. Und ja, dann habe ich mich mal umgetan und dauert immer ein bisschen, bis man dann soweit ist und dann bin ich hier Mitglied geworden.
Ich denke, alle Menschen, die hier einkaufen, verbindet, dass uns ganz wesentlich betrifft, dass wir gesunde Lebensmittel zu uns nehmen wollen. Dass so die Grundlage unserer Ernährung auf gesunden Lebensmitteln beruht. Dafür sind wir auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen oder zu arbeiten, je nachdem. Genau. Und wir wissen aber auch, dass es natürlich Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die sich das nicht leisten können.
Man arbeitet ja nicht nur 3 Stunden in einem Monat, sagen wir jetzt einmal grob, sondern man zeichnet natürlich auch Anteile. Und da gibt es einen Sozialtarif, heißt, man muss nur die Hälfte der Anteile, oder man zeichnet die Hälfte der Anteile und ist dann mit 90 Euro dabei.
Genau, und das heißt, man kann auch also nur die Hälfte der Anteile und das kann man auch so abstottern.
Man kann mit den Menschen hier über alles reden. Also es ist jetzt nicht so, dass da sehr starre Vorschriften sind. Ich meine, es gibt gewisse Rahmensachen, man muss arbeiten, zumindest bis man 70 ist, wenn man halt gesund ist. Aber es gibt auch Solidarschichten und so weiter und man muss halt irgendwie daran beteiligt sein. Sonst funktioniert eine Genossenschaft einfach nicht.
Und wie zufrieden bist du mit diesem Ort hier?
Das ist ein sehr angenehmer Ort, feiner Ort, angenehmer Ort, gute Lebensmittel. Also was will man denn Schöneres?
Was kaufst du hier am liebsten ein?
Also eingefangen hat mich der Laden gleich zu Beginn von einer extrem umfangreichen Auswahl an Kartoffeln. Beziehungsweise nicht nur Kartoffeln, sondern überhaupt Gemüse und Obst. Da gibt es also deutlich mehr als in einem Standard-Supermarkt oder auch bei einem Standard-Gemüsehändler. Also das ist eigentlich für mich das Herausragende. Das ist mir auch das Wichtigste.
Ich bin über den Kaffee, den ich hier auch unverpackt kaufen kann, zum Beispiel, das unverpackt, finde ich schon auch wichtig. Und gibt es hier Lebensmittel, die du vorher noch nicht ausprobiert hattest und die du hier entdeckt hast?
Oh, da gibt es eine ganze Menge. Also heute bin ich im Empfang, aber natürlich räume ich auch manchmal die Regale auf oder packe Lieferungen aus, räume die dann ein und so weiter. Also ich sehe immer wieder neue Produkte, die mich erstaunen. Was war jetzt das
Letzte? Probierst du dir auch aus?
Manche, muss ich alles haben. Also verarbeitete Lebensmittel zum Beispiel ist nicht so mein Ding. Ist wichtig und brauchen Leute, aber ich nehme das eher weniger her. Das Letzte, was ich hergenommen habe, das habe ich sogar gestern verwendet, das war grüner Pfeffer im Glas. Also das habe ich zum Beispiel vorher nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich kenne nur den getrockneten.
Okay, danke Martin.
Gerne.
Und das war Martin, der erste Foodhub-Mitarbeitende, den ich getroffen habe. Und was wir auch gehört haben, ist die Kasse. Und den nächsten Menschen, den ich interviewt habe für diese Sendung, du sitzt heute im Foodhub an der Kasse. Ich bin die Beate und du?
Jutta ist mein Name.
Wie bist du an diese Genossenschaft gekommen?
Ich bin schon Mitglied seit Beginn.
Und wann fing das an?
2021, glaube ich, fing die Genossenschaft an und die Vorbereitung natürlich auch schon einige Monate, Jahre vorher. Und mir macht es viel Spaß. Ja, einfach, dass es transparent ist, die Preise fair, dass es eben ökologische Lebensmittel gibt und dass man ja auch eine Gemeinschaft ist, nicht nur eine Genossenschaft, sondern auch eine Gemeinschaft, weil ja auch einige Aktivitäten zusammen gemacht werden, was gefeiert wird mal, aber auch eben Versammlungen und alles ja, gemeinsam entschieden wird.
Und was kaufst du hier am liebsten ein?
Natürlich Obst und Gemüse, weil es so super frisch ist und biologisch angebaut und regional. Aber auch unverpackt kaufe ich viel. Genau, und das wird regelmäßig überprüft und ein Haltbarkeitsdatum draufgeschrieben. Und ich glaube, dass die meisten Produkte auch guten Durchlauf haben. Und wenn wird es überprüft, es wird ja insgesamt auch mal ein Produkt wieder aus dem Sortiment genommen, weil es nicht geht. Da wird ja auch immer wieder geschaut.
Auch Gummibärchen gibt es hier unverpackt.
Schön hier an der Kasse, dass man eine entspanntere Atmosphäre hat. Und selbst wenn viel los ist, sind die Leute immer noch freundlich und keiner ruft von hinten, oh,
genau. Ja, genau, und das ist die Idee, weil natürlich du auch Leute, die zum ersten Mal an der Kasse sitzen, die blicken nicht gleich durch, das finde ich in Ordnung. Wenn ich das nicht in Ordnung finden würde, dann wäre ich hier falsch.
Genau, ja. Die Solidarität ist wichtig.
Das ist das nächste Thema, über was wir reden wollen, also dass diese wichtige Solidarität, die sich auch in der Stimmung im Laden niederschlägt. Da ist die Jutta nicht die Einzige, die das bemerkt hat. Da würde ich dich gerne dazu fragen, also zu deiner Sicht auf die Dinge. Und das nächste ist, wie werden die Produkte ausgesucht?
Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, die Stimmung beim Einkaufen oder grundsätzlich im Laden ist ganz anders als in anderen Läden. Die Leute sind viel entspannter beim Einkaufen und man merkt, die verbringen gerne ein bisschen mehr Zeit in dem Laden. Ja, also man sieht immer wieder Leute, die bleiben eine Stunde beim Einkaufen und der Laden ist nicht groß. Also ja, und auch jeder bringt Verstand mit, dass die Kassierer keine Profikassierer sind und dass es ein bisschen länger an der Kasse dauert. Aber das ist völlig okay, weil wir wissen, der Laden, es ist ein Laden von den Menschen für die Menschen. Und genau, und das ist halt ein von unseren Grundprinzipien. Wir wollen halt Handel anders machen. Wir sind nicht da, um irgendein Aktienbesitzer von einer großen Supermarktkette hier reich zu machen, sondern das Geld bleibt auch bei uns in der Genossenschaft. Genau, wie man beim Einkaufen niemand reich. Und das wird alles so von den Mitgliedern entschieden. Wie wird das Sortiment ausgesucht? Also wir haben ganz am Anfang mit der Kerngruppe, dass das Projekt so gestartet hat, haben wir Grundregeln definiert, was im Sortiment rein soll und was nicht. Ja? Also wir haben bei uns fast nur biologische Produkte und wenn nicht biologisch, dann muss es auch bestimmte Kriterien erfüllen. Auch eine andere Besonderheit von dem Laden ist, wir haben neben der Kasse ein Produktwunschbuch. Wenn man beim Einkaufen irgendein Produkt nicht gefunden hat, dann kann man seine Wünsche in diesem Buch reinschreiben und da schauen sich dann die Angestellten die Wünsche an und so entwickeln wir auch unser Sortiment, ja, auf Basis von Wünschen von Mitgliedern und auch auf Basis von neuen Produkten, die auf den Markt kommen. Wir haben eine Sortimentsgruppe, also freiwillige Mitglieder, die sich viel mit der Suche von neuen Produzenten und neuen Produkten gemacht haben. Unseren Angestellten sind auch regelmäßig auf der Suche nach neuen Produkten.
Ja, und wichtig finde ich auch noch die transparente Preisgestaltung.
Genau, das ist halt bei uns ganz, ganz anders im Vergleich zu anderen Supermärkten. Wir haben einen einheitlichen Aufschlag auf alle Produkte. Das führt auch dazu, dass wir krumme Preise haben, wie 2,02 € zum Beispiel und nicht 1,99 €. Führt aber auch dazu, dass eventuell bei Milch oder bei Butter, dass wir da ein paar Cent teuer sind. Aber, und das ist halt also wirklich auch krass bei uns, ist, dass diese Psychologie, ja, dass verwendet wird in den anderen Supermärkten, die funktioniert auch wirklich. Das heißt, obwohl bei uns im Durchschnitt der Einkaufskorb 20-25% günstiger ist als anderen also Bio-Supermarktketten, ja, trotzdem werden die Preise bei uns ein bisschen teurer empfunden, als sie tatsächlich sind, weil die Menschen eben sich gemerkt haben, dass sie beim Milch vielleicht 2 Cent mehr bezahlt haben als in einem anderen Laden, haben aber nicht bemerkt, dass daneben beim Salatkopf, dass die gerade 70 Cent gespart haben. Und das ist halt ja, leider nicht zu unserem Gunsten, aber trotzdem ist es uns sehr wichtig, dass es diese Transparenz bei den Preisen gibt.
Ja, also die Gespräche, mit die ich so geführt habe, da war schon so, dass den Menschen schon aufgefallen ist, dass zum Beispiel der Einkauf in so Bio-Supermärkten auf Dauer teurer ist als bei Foodhub. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, da habe ich schon das Gefühl gehabt, die möchten gern gute Lebensmittel essen, fair gehandelt, biologisch meistens, achten schon auch auf den Preis.
Genau, aber trotzdem, also die Empfindung ist halt entspricht nicht ganz der Realität quasi.
Ja, okay. Ich würde sagen, wir haben Zeit für die erste Musik. Und zwar ist das eine Komposition von der Martina Prutschner. die auch Mitglied in der Genossenschaft ist, die eine Band hat, die auch ab und zu auftritt. Da sage ich später noch ein bisschen was drüber. Und der Song heißt Together.
So many broken and so much grief. We won't stand by, we won't just wait for times to change, for someone to make the world more kind, more just, more true. It starts with me, it starts with you.
Und hier bei Radio Lora München auf 92.4 hören Sie gerade eine Sendung über eine Genossenschaft FUTHAP, den Mitmach-Supermarkt mit biologischen und nicht nur Lebensmitteln, aber meistens Lebensmitteln. Du bist ja festangestellt bei FUTHAP und es wird nicht alles reibungslos klappen. Was für Probleme können denn auftreten?
Also tatsächlich ist es halt so, bei uns, wir, die Festangestellten, arbeiten täglich mit 30 neuen Mitarbeitern sozusagen. Ja, also jeder kommt nur einmal im Monat. Man kann sich einige Sachen merken, aber man merkt sich nicht unbedingt alles. Und auch es gibt ständig neue Mitglieder, die zum ersten Mal da sind oder die eine Aufgabe zum ersten Mal machen. Und deswegen passiert es vielleicht regelmäßiger als in einem anderen Supermarkt, dass ein Produkt hinter dem falschen Etikett steht oder genau falsch eingeräumt wird, so solche Sachen. Das kann immer wieder passieren. Aber da, wie alles im Food Hub, ja, jeder hat Verständnis dafür, weil jeder weiß, okay, der war schon beim Regal einräumen und hat ein Produkt für eine halbe Stunde gesucht im Regal. Also das ist halt Teil des Konzepts, sage ich mal. Und das ist auch das Schöne daran. Genau, oder dass vielleicht Käse nicht immer perfekt professionell geschnitten wird oder verpackt wird. Also wir sind nicht ein Laden, wo gleich beim Eröffnung jeder einkaufen kann. Ja, man muss erstmal Mitglied werden und so weiter. Deswegen kann nicht jeder, der vorbeiläuft, mal kurz rein, so kurz was einkaufen. Und deswegen ist es halt für uns wichtig, dass wir ständig neue Mitglieder gewinnen, weil auch die alten Mitglieder, die ziehen um oder kriegen Kinder und haben dann plötzlich nicht mehr so viel Zeit und solche Sachen. Also das ist für uns dann wichtig, dass wir immer eine gute Stimmung im Laden haben, ein gutes Angebot, dass wir unsere Mitglieder an Bord halten und auch, dass wir für neue Mitglieder dann attraktiv sein.
Ja, genau. Ihr braucht Geduld, ne? Also Geduld mit den Menschen, die eben ab und zu nur da sind, ist ja auch klar. Um neue Mitglieder zu werben, gibt es bei Food Hub auch, eben auch Führungen. An so einer Führung habe ich auch teilgenommen. Die Führung hat der Mathieu gemacht, das hören wir jetzt dann gleich. Und vor der Führung habe ich mit der Adelheid gesprochen. Guten Morgen, Adelheid.
Guten Morgen, Beate.
Wir stehen jetzt beide vor dem Food Hub München und warten auf die Führung. Du willst vielleicht Mitglied werden? Genau. Was hat dich dazu inspiriert?
Es ging um ein paar Ecken rum. Ich bin schon seit etlichen Jahren Mitglied beim Filmmuseum und schaue mir immer Dokufilme und alle möglichen alten Filme an. Und letzte Woche, glaube ich, war ein Film über Food Co-op in New York. Und das hat mich interessiert. Irgendwann war ich auch mal hier und habe mir das angeschaut, wie das hier live ausschaut.
Ja, bloß, wie hast denn du die Adresse gefunden? Bist du ins Internet gegangen? Oder?
Ich bin ins Internet gegangen, okay. Ja, genau. Und da waren alle möglichen Informationen und das habe ich eine sehr pfiffige Idee gefunden, dass die Leute alle praktisch Mitglied sind.
Nee, Genossenschaftsmitglied.
Genossenschaftsmitglied, ja. Und wenn man dafür nur 3 Stunden pro Monat arbeitet und wirklich preiswerte Waren kriegt, die auch noch frisch sind, das finde ich sehr interessant. Solange ich noch fit bin, würde ich da mitarbeiten.
Genau, weil es auch ganz gut ist, um in diese Gemeinschaft reinzukommen.
Ja, genau. Dann komme ich endlich mal aus dem Haus.
Matschi?
Ja.
Hallo?
Schwabing-Vers wusste ich nicht, ist deutschlandweit der dichteste Viertel. Also der ist wirklich, ist fast nur Wohngebiet, da ist keine Pinakothek, da ist keine, was weiß ich, und also sehr, sehr dicht. So kam die Idee, das machen wir auch jetzt in Schwabing. Jetzt sind wir, also ich bin auch sehr aktiv in dieser Gruppe, ich wohne am Hohenzollernplatz, komme aber hier zum Arbeiten, kaufe mittlerweile fast nur hier, weil ich bin so zufrieden mit dem Sortiment hier und mit der Qualität von den Produkten. Aber natürlich fände ich es auch geil, wenn ich vielleicht, wenn es vielleicht ein bisschen näher wäre für mich. Wir sind so ein Team von ungefähr 20, 30 Leuten, die sich sehr aktiv engagieren. Wir versuchen jetzt seit fast eineinhalb Jahr einen zweiten Standort aufzumachen. Also wir brauchen eine Community dafür, wir brauchen Mitglieder in Schwabing und wir brauchen einen Standort. Mitglieder haben wir mittlerweile, wir sind immer mehr, da sind wir noch sehr aktiv dran. Das funktioniert auch ganz gut. Wir organisieren regelmäßige Infoveranstaltungen, so diese Ladenführungen wie heute hier. Wir haben gerade eine Kino-Vorführung organisiert letzte Woche. Also wir sind da sehr, sehr aktiv. Wir haben ungefähr 350 Mitglieder, glaube ich, zurzeit, die sich für Schwabing registriert haben. Was wir nicht haben, ist ein Standort. Gerade jetzt läuft parallel zu der Veranstaltung hier der zweite Sterngang in Schwabing, wo wir halt ein bisschen so systematisch überall rumlaufen und schauen, wo ist eine leere Ladenfläche, die für uns passend wäre. Und das zeigt sich viel schwieriger, als was wir dachten in Schwabing. Genau, also erstmal wegen Größe. Es gibt nicht so viele größere freie Ladenfläche. Und wenn was gibt, das ist meistens unbezahlbar. Also wir haben auch eine Kalkulation und einen Businessplan und alles hier aufgebaut. Die Banken machen gleich wieder mit, haben gesagt, ja, es hat so toll funktioniert in Giesing. Die GLS Bank hat gesagt, gerne, dann machen wir da nochmal weiter mit euch. Die Münchner Bank hat sich sogar auch freiwillig gemeldet. Wir haben gehört, sie wollte das zweite Projekt aufgründen, total gern. Vielleicht würden sie auch mitfinanzieren, was auch gute Zeichen sind. Also, dass wir haben auch einen gewissen Ruf oder
Greenwashing von der Bank.
Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die Münchner Bank hat schon Interesse, dass die auch mal lokale Projekte unterstützen.
Das ist auch eine Genossenschaft.
Ja. Aber noch haben wir letztendlich keine Ladenfläche gefunden. Das ist da, wo wir wirklich sehr aktiv daran arbeitet. Wir haben so eine Online, kann man so melden, falls man was man sieht, kann man melden. Hier habe ich so eine leere Ladenfläche gesehen. Wer sich interessiert für das Projekt in Schwabing, auf jeden Fall, wir haben so eine Newsletter speziell für Schwabing, gerne sich anmelden, das ist alles auf der Webseite. Wir haben regelmäßige Veranstaltungen sowieso. Und was wir natürlich brauchen auch, ist diese Community-Aufbau, also wir brauchen auch Mitglieder, dann gerne uns unterstützen mit einer Mitgliedschaft, beziehungsweise weitererzählen, weil das ist, was am besten funktioniert. Aber das funktioniert auch hier in Giesing. Wenn ihr von einem Konzept überzeugt seid, dann auch gerne im Freundeskreis erzählen, weil das ist wirklich die beste Werbemittel, was man hat. Genau.
Okay, wir beide haben jetzt so eine Führung, so eine Foodhub München Führung hinter uns und es hat dich überzeugt. Bist du schon hergekommen und hast gedacht, ich werde hier Mitglied?
Ja.
Oder? Ja.
Ja.
Und warum?
Na, ich verfolge das schon von Anfang an und es hat mich von Anfang an interessiert. Ich finde es super gut, dass sich Leute zusammentun. Das ist schon mal das Erste. Und dann finde ich es auch super gut, dass man was für die Gesellschaft macht. Und ich finde es auch wichtig, mich gesund und gut zu ernähren. Ich will wissen, wo meine Sachen herkommen. Und ich finde in München das Angebot, an Lebensmitteln zu kaufen, einfach schrecklich. Ja, und ich finde es auch sehr teuer.
Genau. Was eben auch das Gespräch im Laden war, dass die Bio-Zertifizierung natürlich auch Geld kostet. Und dass es kleine Kooperativen gibt, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir arbeiten zwar ohne Pestizide, aber wir sparen uns das Zertifikat. Und ich denke, solche Kooperativen sind ja dann hier auch zum Beispiel.
Ja, genau. Also es muss nicht immer alles zertifiziert sein, weil ich das ja dann auch bezahle. Und ich finde es auch gut, kleine Sachen zu unterstützen, die hier in der Gegend sind, regional einfach sind. Finde ich sehr gut.
Wo kaufst du sonst ein?
Also ich kann es mir auch nicht leisten, viel im Bioladen einzukaufen. Das ist mir einfach zu teuer. Ich kaufe schon viel beim Discounter ein und ich baue auch mein eigenes Gemüse an.
Wo wohnst du?
Ich wohne in Schwabing.
Okay, und wo baust du das Gemüse an?
Ich war bei einem Krautgarten und da konnte ich mein Gemüse immer anbauen. Leider gibt es den jetzt nicht mehr und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht. Es war draußen in Feldmoching. War schon auch mal ein Stück zu fahren.
Und wie viel Fläche hattest du da?
40 Quadratmeter. Schon, ja, ordentlich.
Und was hast du da angebaut?
Alles.
Zucchini.
Auch. Blöde Zucchini.
Ja klar, na, Zucchini wachsen ja überall.
Das die wachsen wie bescheuert, ja.
Ja genau. Ja, und gibt es ein Gemüse, was du im Augenblick hier gerne kaufen würdest?
Tatsächlich Salat und Kohlrabi, ja, genau.
Und weiter geht's in der Sendung über Foodhub und gesundes Essen und wie wir uns am besten ernähren und nicht so viel bezahlen, nicht ganz so viel bezahlen. Und dafür ist ein Spezialist, mein Gast im Studio, der Quentin, der nämlich bei Foodhub arbeitet, also Mitglied, nicht nur Mitglied in der Genossenschaft ist, sondern auch fest angestellt. Und der über die Bedingungen des Eintritts jetzt noch mal kurz zusammenfasst für die Menschen, die dazugekommen sind in dieser Sendung.
Genau, also bei uns darf jeder einkaufen, der Mitglied in der Genossenschaft ist, sprich einmalig Anteile gezeichnet hat und auch der regelmäßig 3 Stunden alle 4 Wochen bei uns im Laden mitarbeitet.
Genau, und die Preise, darüber haben wir auch geredet, die Preise sind keine Mischkalkulationspreise wie in normalen Supermärkten, sondern Fixpreise, das heißt Erzeugerpreise, also Einkaufspreise plus 30% drauf. Und bei Obst und Gemüse sind es, glaube ich, 35%, ne, weil da eben immer was weggeschmissen werden muss, nehme ich an.
Genau, da wo ein bisschen mehr Verlust ist, sind 5%, ja, also auch bei Brot und Käse und so. Aber sonst, genau, also 30% und 35%. Aber auf jeden Fall dann transparent für alle Mitglieder und eine ganz andere Preiskalkulation, als was es in anderen Supermärkten gibt.
Ja, und zusätzlich kann man als Mitglied auch noch mitbestimmen, was es im Laden gibt. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, es gibt so ein Wunschkästchen, da kann man seinen Wunsch reinstecken und hoffen, dass er dann erfüllt wird. Es gibt auch eine Vollversammlung. Die letzte habe ich allerdings verpasst, die war gerade erst. Was wird denn auf der Vollversammlung entschieden?
Tatsächlich läuft das ganze Geschäft bei uns ziemlich gut. Ja, und das Konzept mit diesen 3 Stunden und Mitmachen und Genossenschaft und alles und Transparenz für die Preise. Also wir haben nichts selbst erfunden. Wir haben das Konzept 1:1 übernommen. Also das Konzept kommt aus New York ursprünglich in Brooklyn. Park Slope und dann ist auch nach Westeuropa gekommen. Die letzten 10 Jahre hat sich sehr schnell in vielen Großstädten verbreitet. Wir haben nichts erfunden, das heißt, es gibt auch nicht viel zu besprechen in diesem Konzept. Also wir kennen schon die Erfolgskriterien für solches Konzept und wir wissen auch zum Beispiel, es muss ein Vollsortiment sein, damit die Leute auch langfristig einkaufen. Weil wenn die Leute schon 3 Stunden bei uns mitarbeiten, die haben auch die Erwartung, dass sie alles finden können, was sie im Alltag brauchen, weil sonst würden sie das langfristig nicht mehr machen. Deswegen auch sind Gespräche wie, sollen wir wirklich Fleisch haben oder sollen wir Avocados haben oder sowas, gibt es bei uns grundsätzlich nicht. Ja. Es muss Vollsortiment sein, sonst funktioniert das Projekt langfristig nicht. Das heißt, es wird nicht viel über alle einzelnen Produkte gesprochen in diesen Generalversammlungen. Da werden nicht so große Gespräche geben, vielleicht ein paar Sachen über so grundsätzliche Entwicklung des Ladens eben. Also wenn wir jetzt entscheiden, einen zweiten Laden aufzumachen, dann werden wir das vielleicht aufbringen, obwohl wir wahrscheinlich eine zweite Genossenschaft gründen werden. Aber ja, die Generalversammlung ist eher, um ein bisschen so der, hauptsächlich um den finanziellen Stand der Genossenschaft vorzustellen. Das wird vom Vorstand und vom Aufsichtsrat vorgestellt. Und ja, bei unserer letzten Generalversammlung war vor ein paar Wochen und da konnten wir unser erstes Jahr mit kleinen Gewinn zeigen. Also schwarze Null ist erreicht und das ist auf jeden Fall sehr erfreulich.
Ja, genau, das habe ich gehört. Ich fand auch, was der Mathieu bei der Führung auch gesagt hat, es gibt keine ideologischen Grabenkämpfe. Also es wird nicht diskutiert, du bist schlecht, weil du Fleisch isst oder so, sondern diese Sachen, es gibt ein Vollsortiment, was du gesagt hast, Fleisch gehört dazu, Wurst gehört auch dazu. Es werden sicher auch Produkte aus dem Sortiment genommen, wenn sie eben gar nicht angenommen werden, nehme ich an. So Entscheidungen wird es ja auch geben.
Genau, also solche Entscheidungen treffen dann die Angestellten, die Festangestellten und eigentlich spricht da die Demokratie des Einkaufs. Ja, wenn ein Produkt gekauft wird, bleibt es im Sortiment, wenn nicht, dann fliegt es aus dem Sortiment wieder raus.
Ja genau, eine gute Entscheidung und jetzt kommt so ein kleiner Jingle für uns.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, www.lora924.de.
Also die schwarze Null schreiben wir noch nicht, wie man ganz deutlich sieht. Das heißt, wir verkaufen ja auch irgendwie nichts. Wir sind auf Spenden angewiesen. Wir sind kein Geschäft in dem Sinne. Aber bei uns können sich Leute ausprobieren, wie zum Beispiel heute der Quentin hier im Studio, der sich ausprobieren kann, im Radio machen, auch nicht schlecht.
Ja, macht Spaß.
Ja, eben. Ist was anderes, als im Laden zu stehen und Geduld zu haben, dass die Menschen immer noch nicht gecheckt haben, dass diese Kartoffeln in die Kiste und die anderen in die andere kommen.
Genau, das ist der Alltag im Laden.
Ja, kann ich mir vorstellen. Auch die Künstlerin Martina Prutscher ist Mitglied der Foodhub Community. Wir sitzen hier in Unterföhring im Bürgerhaus und die Martina hat ziemlich viele Bilder hier ausgestellt, die organisch wirken, aber nicht nur organisch. Und
ja, also die künstlerische Welt und jetzt diese konkrete Arbeit im Foodhub, das sind schon irgendwie zwei verschiedene Universen, die ich aber absolut für mich zusammenbringe. Und ja, Foodhub ist eine gute Sache und deshalb bin ich dabei. Es ist so konträr zu meinem künstlerischen Arbeiten, was ganz Konkretes wie zum Beispiel Regale einräumen oder Gemüse aus dem Kühlfach hochholen, an der Kasse sitzen und so weiter. Ja, Kontraste liebe ich ja sowohl in der Musik als in der Kunst als auch im echten Leben. Und dieses ganz konkrete Tun beim Foodhub ist auch so eine gute Erdung, um mal ein bisschen Kontakt mit so ganz anderen Tätigkeiten zu haben.
Was ich gemerkt habe, ist, dass es natürlich vom Boden abhängt. Es ist der Boden, auf dem wir sind. Und es ist der Boden, der das bringt, was wir essen. Also ich bin Vegetarierin, ich esse kein Fleisch. Also insofern ist es für mich ganz direkt der Boden. Und auch die Bäume, auf denen wir wohnen können, wachsen ja schließlich auf der Erde.
Wohnst du in einem Baumhaus?
Nee, aber ich war unter anderem in Lützerath, als sie die Leute von den Baumhäusern runtergeholt haben, ne, als das Lützerath geräumt wurde. Es gibt Menschen, die wohnen auf Baumhäusern und warum nicht?
Klar, ich stamme ja vom Bodensee, da gibt es die berühmten Pfahlbauten, wo unsere Vorfahren schon vor Hunderten bis Tausenden Jahren auf Bäumen im Wasser sich ihre Dörfer gebaut haben.
Genau, und immer das Klatschen des Wassers an den Pfählen gehört haben, wenn sie geschlafen haben.
Wahrscheinlich.
Ja. Ja, das eine ist die Utopie und das andere ist so ein bisschen praktisch. Alle, die da Mitglied sind, möchten gute Lebensmittel essen.
Ja, genau. Dieses, dass wir Wert darauf legen, ist natürlich nicht utopisch, aber dass uns von den Monopolisten und dem, was die Lebensmittelindustrie uns anbietet, davon zu befreien und einen anderen Weg zu gehen. Das meine ich mit einer umgesetzten Utopie.
Für mich ist halt eine Utopie irgendwas, was noch nicht verwirklicht ist, also wo wir hinlaufen. Also
ja, das ist ja das Schöne beim Foodhub, dass wir eben diese Utopie in die Wirklichkeit holen und sie nicht als bloße Idee dastehen lassen.
Genau. Und was wir dann immer merken, wenn wir eine Utopie in die Wirklichkeit holen, wie anstrengend es ist, diese Utopie in der Wirklichkeit leben zu lassen.
Ja, das stimmt. Das macht nicht immer Spaß, an der Kasse zu sitzen. Aber es ist okay, das einfach durchzuziehen, unabhängig davon, ob es dann mal auch einen Tag gibt, wo es nicht so viel Spaß macht, sondern einfach dieses nicht nur Worte zu verlieren, sondern den Worten auch Taten folgen zu lassen.
Und wie hängen deine Bilder mit der Musik zusammen?
Ja, also Musik, sowohl meine Musik als auch die Kunst sind ja Ausdruck aus derselben Quelle, werden die gespeist. Das heißt, die sind für mich gar nicht so weit entfernt. Und schön ist, wenn ein Song von mir bestimmte Bilder erzeugt, bei denen die es hören, oder mein Bild, an dem ich dann gerade arbeite, ist fertig, wenn es anfängt, wie Musik sich anzufühlen.
Ganz wichtig bei Foodhub ist der Name Schweißfurt. Und jeder, der so ein bisschen in München schon länger biologisch unterwegs ist, weiß, dass der Name Schweißfurt zur Hermannsdorfer Werkstätten gehört, aber auch zu Basic gehört, ja Mitbegründer ist. Und auch bei FUTHUB, der Karl Schweißfurt, auch im Vorstand von FUTHUB sitzt. Wir als Community sind am letzten Samstag mit dem Radl, also viele mit dem Radl, manche auch mit dem Auto, zu den Hermannsdorfer Werkstätten gefahren und haben den Karl Schweißfurt in seiner Umgebung erlebt. Und er hat uns ein bisschen erklärt, am Anfang den Boden.
Unser Ackerbau, wir haben 80 Hektar Acker. Und da haben wir eine klassische siebengliedrige Fruchtfolge. Fruchtfolge heißt, es was wächst Jahr für Jahr. Das beginnt mit 2 Jahre Kleegras, Clovergrass, auch wieder Klee, ja, Stickstoff aus der Luft, ja, Bodenstruktur, Wurzelmasse, ja, Bodengesundheit, ja, Boden, also super. Boden ist ja überhaupt das Wichtigste. Da habe ich mal lange Kurse gemacht über Bodengesundheit und Boden mit dem Bodenpraktiker. Ja, und dann kommt danach der Weizen. Das ist eine Frucht, die relativ viel zehrt, also die braucht viel Nährstoffe, deswegen gleich nach dem Klee. Dann kommt der Roggen, der ist etwas genügsamer. Ja, das ist ja das, der hat auch nicht, noch nicht so ertragsstark, da gibt es ja das volle Roggenbrot draus. Wir machen also das Weizen und Roggen für die Bäckerei. Danach kommt eben das Soja, dass man wieder mal eine Leguminose hat dazwischendurch. Dann kommt der Dinkel, Spelt, ja, dieses alte Getreide lieben wir alle sehr, besonders im Öko-Bereich. Und danach kommt ein Gemenge aus Hafer und Erbse für die Schweine. Da kann man auf dem Feld schon die Mischung anbauen, ja, weil das ist gut, weil man divers ist. Zwischendurch hat man Zwischenfrüchte, sodass der Boden immer bedeckt ist, auch direkt nach der Ernte gleich wieder eingesät wird. So hat man dann eben lädt man halt mit der hohen Bodenfruchtbarkeit. Und ich zeige nachher noch, da sage ich dann noch was dazu, jetzt gehen wir mal weiter, wenn wir noch an der Biogasanlage vorbeigehen.
Warum keine Kartoffeln oder ist das eine dumme Frage?
Nein, ist keine dumme Frage. Ich habe jetzt echt vor 2 Jahren aufgehört, weil es einfach hier in der Gegend, wir haben relativ steinige Böden. Mhm. Ja, und wenn du da auf deinem Kartoffelroder stehst und da kommen lauter Steine anstatt Kartoffeln, ja, ist das richtig viel Arbeit. Und ich weiß, wie es geht, also in einem Notfall könnte ich es, weil die Kartoffel ist ja die Frucht, mit der man am meisten Menschen pro Hektar ernähren kann. Ja, deswegen gab es ja auch, sie hat die meisten Nährstoffe, ja, die uns da bereitstehen, mehr als Weizen oder Soja oder so. Deswegen waren ja auch immer die Hungersnöte, wenn der Kartoffelkäfer kam, genau. Ja, weil dann die Ernten ausfielen. Genau. Also wir können es, aber wir haben es jetzt gerade mal pausiert.
Ah, ja.
Ja. Wir haben auch mit Lupinenfuchs probiert. Das ist auch eine tolle Frucht, ist auch eine klassische Frucht, geht auch ganz gut, aber wir haben nicht so viel, wir brauchen nur alle 3 Jahre Lupinen, weil so viel Lupinenpflanzer kannst du gar nicht machen. Ja? Weil wenn du da so ein Feld hast, dann hast du ja gleich mal 30 Tonnen oder so. Das ist dann schon ganz schön viel, uns als Lupinen zu verarbeiten.
Rüben haben wir noch benutzt.
Nee, bei der Fruchtfolge nicht wirklich. Also wir haben schon Brache, ein paar Hektar, weil das auch gefördert wird. Aber bei der vielfältigen Fruchtfolge brauchst du es nicht. Du hast ja immer die Bedeckung. Und du hast dieses 2-jährige Kleegras, ja, wo wirklich 2 Jahre, das ist wie eine Brache ein bisschen.
Was? Die kommen dann ja wieder, wenn der Tisch ist.
Ja, da geht es ja wieder mit Kleegras wieder los. Genau, ja. Nach 7 Jahren geht es wieder los mit Kleegras, genau. Ja.
Ja. Und was macht man mit Kleegras?
Ja, ein bisschen die Schweine, aber die Schweine sind ja keine Rinder. Ja, die haben ja keinen Pansen, die können das Gras jetzt nicht vom Gras allein leben. Ich habe eben von den Rindern geschwärmt. Sondern wir machen daraus Biogas, da gehen wir unten mal vorbei. Das ist auch schon eine Anlage, die ist über 30 Jahre alt. Wir machen eine Mist-Kleegras-Biogasanlage, weil wir haben keine Rinder auf dem Hof. Und das ist ein super Nährstoffkreislauf, weil dieses Gärrest dann zielgenau zur Düngung von Weizen, Dinkel, Roggen genutzt werden kann und dort die Nährstoffe sozusagen im Kreislauf gehen. Und wir verwerten das Kleegras über die Biogasanlage. Ja, die ist ja auch, arbeitet ja ähnlich wie ein Kuhmagen. Da sind auch Millionen von Bakterien drin, die eben dieses Kleegras aufarbeiten. Und dann hast du hinterher einen sehr wertvollen Dünger. Das hat man damals vor 40 Jahren auch deshalb gemacht, weil die Tierhaltung ist ja auch klimaschädlich. Damals ging es noch ums Ozonloch. Das ist ja heute kein Thema mehr. Das ist ja Gott sei Dank dann wieder zugegangen oder so.
und besonders, weil man die Kühlschränke anders gebaut hat. Und da war eigentlich, dass man das Ammoniak bindet, ja, und nicht als Gülle ausbringt. Das stinkt auch nicht, der Rest. Und so verwerten wir das Kleegras. Und müssen nichts in die Biogasanlage tun, was wir auch essen könnten.
Und hier bei Radio Lora geht es weiter mit einer Sendung über die gesunde Ernährung. Und wir waren gerade beim Hermannsdörfer in der Nähe von Glonn. Und da bleiben wir auch noch. Karl Schweißfurt hat uns durchs Gelände geführt und wir konnten auch die Schlachterei besichtigen. Da war ich dann nicht dabei. Aber bei der Käserei und bei der Bäckerei habe ich wieder mitgemacht.
Ja, ist mittlerweile unser größter Kunde.
Wie heißt der?
Knusper. Hier wird Holsteins gekäst. Ihr könnt ja mal gerne da reinschauen. Hier ist der große Käsekessel. Und da hinten in den Pressen ist jetzt der Käse drin. Der ist heute Morgen gekäst worden mit der frischen Milch. Und in diesen Behältern hinten ist jetzt der Käse drin. Ich weiß nicht genau, wie lange bleibt der jetzt da stehen, bevor er dann ins Salzbad kommt. Und die Molke ist ausgepresst und die ist in Schweinestall rübergekommen. Also die pumpen wir einfach rüber und dann machen wir den Schweinen so einen leckeren Brei jeden Tag. Molke ist absolut super.
Das wird gleich gepresst
und dahinter sind da die Reiferäume im Berg drin. Eine Scheune, die wurde komplett abgebaut, weil hier unten drin sehr viel Technik ist im Keller. Ja, Kältetechnik, Toiletten. Dampf, Toiletten. Ja, die gehören auch immer im Keller, die Toiletten. Und dann ist das wieder aufgebaut worden. Wir durften dann hier oben im ersten Stock mal noch ein paar Fenster einbauen. Es ist nicht denkmalgeschützt, sondern nur ensemblegeschützt. Und deswegen konnte man hier das Wirtshaus dann einbauen. Unten die Metzgerei, da haben wir ja schon Käserei. Und hier ist jetzt die Bäckerei. Da war früher die Brauerei, aber das ist jetzt zur Metzgerei geworden, weil wir da Platz brauchten. Und hier machen wir kurz noch Bäckerei. Hier ist unser eigenes Getreide. Weizen, Roggen, Dinkel.
Aber ihr malt es selber.
Doch, das ist die Mühle. Wir mehlen das Vollkornmehl, das Weißmehl nicht, das können wir nicht. Das muss ja die Schale abgeschält werden. Aber das Vollkornmehl wird selber gemahlen. Das ist eine Steinmühle, das sind zwei große Steine. Der untere ist Stahl und der obere dreht sich. Und da läuft in der Mitte da über den Trichter das Getreide rein und geht dann nach außen raus und wird dann gemahlen. Ja, das war auch damals etwas, was nicht sehr weit verbreitet war, aber die Biobäcker haben das ja auch die anderen ähnlich sehr weit wieder verbreitet, dass man eben aus Vollkornmehl ohne Hefe nur mit Sauerteig auch Brot machen kann. Ja, dauert ein bisschen länger, braucht man ein bisschen mehr Zeit, Teigruhe und so weiter, aber es wird dann auch besseres Produkt, geschmackiger, saftiger, länger haltbar. Also hier werden dann so 20 verschiedene Vollkornbrote in der Nacht gemacht. Die fangen nachmittags um 2 Uhr an, sind dann so 10 Uhr abends, 11 Uhr abends fertig. Dann wird auch schon kommissioniert für die Kunden und dann wird es auch schon ausgeliefert. Die Jungen, die heute wissen, was die Stunde geschlagen hat, oder die Biobäcker, die haben halt eben wieder klassisch gemacht, weil das können sich mit unterscheiden von den Industriebäckern, die es halt im Supermarkt gibt. Ja, also die Reisebackmeister, das war eine super Erfindung.
Ja. Reisebackmeister, der Name
kann dann irgendwelche Storys erzählen. Ja, das ist ein Staubsaugerverkäufer. Gibt es auch bei den Metzgern. Ja, da kommen die, ja, oder dann haben die halt, die verkaufen halt ihre Gewürzmischungen. Ja, du hast dann, kriegst dann ein Tütchen Leona, ein Tütchen Weißwurst und ein Tütchen Bierschinken. Ja, da ist alles drin, inklusive Geschmacksverstärker und Zitrat und Phosphat und was du alles so brauchst, Emulgatoren und hin und her. Ja, dann nimmst du ein bisschen Fleisch, tust ein Säckchen Leona da rein. Ja, da steht echt Leona drauf. Da steht nicht irgendwie, was weiß ich, Gewürze, sondern da steht Leona drin. Ja. Dann ist die Leona fertig. Ja. Und wir mischen halt noch aufwendig aus, teilweise mahlen wir noch selber für jede Wurstsorte eine eigene Gewürzkombination. Ja, und ohne Geschmacksverstärker und ohne Zitrat, Phosphat, irgendwas, was ihnen noch alles gibt.
So, Karl Schweißfurt, und so ein bisschen Einblick bekommen haben wir in die Fertigung von diesen Bio-Lebensmitteln, auch wie aufwendig das ist im Vergleich zu der herkömmlichen Herstellungsweise. Und man hat auch gemerkt, wir hatten richtig viel Spaß an diesem Nachmittag da beim Hermannsdörfer. Es war ein Erlebnis, ein Gemeinschaftserlebnis. wie es ja auch typisch ist für die Foodhub-Community.
Ja, genau, voll. Also wir versuchen regelmäßig eben solche Veranstaltungen zu organisieren. Eins, damit die Mitglieder ein bisschen mehr Bezug eben zu Lebensmittel und Lebensmittelproduktion bekommen, dass die sehen, wo die Produkte, die im Laden zu finden sind, auch herkommen. Und auch dieses gemeinschaftliche Aspekt ist auch ganz wichtig eben. Da seid ihr zusammen geradelt von München aus und zum Teil auch zurück, dass die Mitglieder sich kennenlernen. Und ja, das ist uns auf jeden Fall wichtig eben so, regelmäßig solche Veranstaltungen anzubieten.
Genau, und du hast erzählt, kurz bevor die Sendung angefangen hat, dass du selbst auch so ein Projekt hast, wo Menschen feststellen können, wie die Lebensmittel wachsen. Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
Genau, also wir haben vor ein, zwei Jahren so ein Projekt in München gestartet und jetzt sogar auch im Frühling umgesetzt in Berg am Laim. Das ist Münchner ersten urbaner Waldgarten. Das ist quasi eine waldähnliche Struktur auf 2000 Quadratmeter, wo es alle möglichen Pflanzenschichten gibt. Ja, hohe Bäume, auch Sträucher, Kletterpflanzen, Kräuter, Stauden und so weiter. Die Besonderheit auf dieser Fläche ist, dass beziehungsweise in einem Waldgarten, ist, dass diese ganzen Pflanzen essbare Pflanzen sind. Sprich, also die Obstbäume werden zum Beispiel Pflaumen, Kirschen und Äpfel und Quitten sein. Die Sträuchen werden alle möglichen Beerensträucher, die Kletterpflanzen sind dann Trauben oder Kiwis und so weiter. Diese Fläche ist eine öffentliche Grünfläche, ja, wo jeder durchspazieren kann. Und das ist dann ein Ort für Gemeinschaft, um gemeinsam zu gärtnern, ein Ort für Bildung, ein Ort für Biodiversität und auch einen Naschgarten.
Das heißt, das hat jetzt gerade erst angefangen? Also die ersten Sachen wachsen einfach so vor sich hin?
Ja, beziehungsweise das ist auf eine Fläche, wo es bereits zum Teil der Fläche eine Streuobstwiese war. Das heißt, es gab schon, sage ich mal, 35 Obstbäume, die bereits angewachsen sind. Das heißt, es gibt schon viele Obst zu ernten. Und wir haben dazu noch so 10, 15 unterschiedlichen Bäume eingepflanzt, wie zum Beispiel Maulbeeren, Feigen, Pfirsiche, Quitten, Kakis und so weiter und auch also fast 200 Beerensträucher von ganz vielen unterschiedlichen Beerensorten, alle Beerensorten, die ihr kennt, plus noch vieles mehr. Und genau, und wir haben das alles zwischen jetzt März und Mai eingepflanzt und wir haben auch jetzt schon die ersten Beeren geerntet bzw. genascht. Und es wird auf jeden Fall im Sommer schon ganz vielen Beeren geben. Und ja, man kann, also jeder kann da sich das anschauen in Berg am Laim am Michaeli-Anger.
Also eine Einladung ist es, nicht nur zum Foodhub Mitglied zu werden, sondern auch einmal bei euch vorbeizuschauen. Seid ihr ein Verein oder wie habt ihr euch organisiert?
Genau, das ist ein gemeinnütziger Verein, das heißt Urbaner Waldgarten München. Und man findet uns auch im Internet. Es gibt eine Webseite, Urbaner Waldgarten München.
Genau, und die Infos über Foodhub gibt es natürlich auch im Netz. Die sage ich jetzt nicht, kann ja jeder selbst nachschauen. Und wir sind eigentlich fast schon am Ende der Sendung. Es hört natürlich auf mit Musik, ist ja auch klar. Und zwar wieder von der Martina Prutschner. Magst du noch?
Ja, ich wollte nur kurz sagen, also die beste Werbung für den Laden ist der Laden selbst, ja. Also statt die Webseite anzuschauen, ist es noch besser, einfach mal vorbeizugucken und jeder ist willkommen, jederzeit. Man muss sich nicht vorher anmelden und man kann auch sehr spontan eine Führung von irgendeinem Mitglied bekommen, der gerade seine Schicht macht. Und genau, weil da kann man am besten sich vorstellen, wie das ist, da Mitglied zu sein.
Ja, genau. Und ich glaube, die nächste Führung, die offizielle Führung ist, glaube ich, am nächsten Samstag, soviel ich weiß.
Ich mache sogar am kommenden Montagabend um 19 Uhr eine Führung.
Ah, okay. Also erstmal danke, Quentin, dass du da warst. Und ich danke allen Leuten, die zugehört haben, allen meinen Gesprächspartnerinnen natürlich, die damit die Vielfältigkeit dieser FoodHub-Community auch dargestellt haben. Und zum Schluss gibt es noch Musik von der Martina Brutschner und ihrer Band Follow the Beat.
Eine Genossenschaft für gesunde Lebensmittel zu fairen Preisen, das FoodHub München. Eine Sendung von Radio LoRa. Und hier seid ihr beim Arbeitsweltradio bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. Falling on the ground, all that's done in vain. In darkest nights, I say to myself, stay in touch.
Wir sind Trio, c'est ça? Wir sind Trio. Un Kilt. Putain, j'y arrive pas. J'arrive pas à retenir.
C'est pas possible. Wir sind Trio und ich höre Radio
Dreieckland.
Dreieckland.
J'ai 8 Lascar. 8 Lascar. J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai 8 Lascar Kings.
8 Lascar Kings. Soul.
J'ai envie d'en parler. Ouais. J'ai 8
dire que notre avenir c'est des Berlusconi. Des bouches, des Yangs, des mines, des McDo, des industries, des dollars, des euros, des actions qu'on investit, des politicos pourris qui pensent au nom du profit. J'ai ouï dire que notre présent c'est notre avenir. Si c'est ça nos gouvernements, alors y'a plein de choses à dire.